ich habe versucht, bestimmte Eigenschaften, die ich nicht habe oder die ich habe, zu kompensieren, dadurch, dass ich sie ins Radikale getrieben habe, dass ich zum Beispiel versucht habe, sehr viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, weil ich sag mal so, cool wie andere erscheinen wollte, was aber für mich absolut nicht nötig war, denn ich war eigentlich in meiner eigenen Welt derjenige, der für mich persönlich aus meiner Sicht am coolsten war, würde ich mal so sagen. Das ist ja sehr
schön. Ich zeig dir meine Welt. Autismus bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL Uniklinik Hamm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seelenstruggle. Ich heiße Kai Klüting. Mich kennt er vielleicht aus anderen Folgen schon, oder wenn ihr dazu jetzt neu dazu kommt, dann kennt er mich noch nicht, dann lernt er mich jetzt kennen. Und nicht nur mich, sondern auch Davina Hahn ist wieder bei mir.
Hi.
Du arbeitest ja hier als Therapeutin in der LWL-Uniklinik in Hamm. Ich nicht. Ich arbeite eigentlich im Radio und darf immer bei euch reinschneiden. Und wir unterhalten uns immer zu tollen Themen. Und heute zu
Thema Autismus.
Finde ich mega spannend, das Thema. Haben wir sofort gesagt, es wird auch eine ganz besondere Folge. Das kann ich euch schon mal jetzt vorwegschieben. Ich meine, es heißt ja nicht nur Autismus, sondern ich zeige dir meine Welt, und genau das werden wir im Laufe der Folgen echt erleben. Das haben wir heute erlebt in unseren Gesprächen, und ich bin schon hier hingekommen wieder mit einem Rucksack voll mit Vorurteilen, weil ich dachte wirklich, Autismus, ja, das kenne ich, da weiß ich ganz genau Bescheid. Das sind Menschen mit Inselbegabungen, die sozial nicht klarkommen und meistens im Blackjack wegen Kartenzählen gewinnen können oder so. Und ich habe Rain Man gesehen, deswegen weiß ich sowieso, wie Autismus funktioniert. Aber Davina, da ja, können wir schon sagen, nee.
Nee, genau. Haben wir schon auch festgestellt, ne, durch die Gespräche, die wir gerade hatten. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Autismus ja was ist, was keine Krankheit an sich ist, ne? Deswegen ist es auch nicht heilbar, sondern es ist eher ganz kurz runtergebrochen, dass das Gehirn von autistischen Menschen einfach ein bisschen anders funktioniert als das Gehirn von, man würde sagen, neurotypischen Menschen, also von Menschen, die nicht an Autismus leiden.
Es ist aber als psychische Erkrankung anerkannt.
Genau, tatsächlich ist es das noch und es wird es auch bleiben. Allerdings gibt es da so ein paar Änderungen, weil aktuell ist es so, dass man so drei Formen unterscheidet von Autismus, nämlich einmal so den frühkindlichen Autismus, der beginnt meistens vor dem dritten Lebensjahr schon und äußert sich eben darin, dass diese Kinder Auffälligkeiten zeigen in der sozialen Interaktion. Viele der Kinder lernen zum Beispiel gar nicht zu sprechen oder haben eben so sehr stereotypes Verhalten, also zeigen immer so sich wiederholende Bewegungen zum Beispiel. Dann gibt es den atypischen Autismus. Das heißt einfach, dass das im oder nach dem dritten Lebensjahr entsteht, aber dass es auch da Schwierigkeiten gibt in der sozialen Kontaktgestaltung zu anderen, im Spracherwerb und auch so, dass die auch sehr besondere Interessen haben. Und dann gibt es als dritte Form das Asperger-Syndrom.
Habe ich auch schon mal gehört.
Genau, ja. Und das ist, finde ich, voll wichtig zu sagen, das sind Kinder, die ganz normal sprechen lernen in der Regel, die auch nicht irgendwie intelligenzgemindert sind oder so. Das heißt, die fallen erstmal in ihrer sprachlichen und kognitiven Entwicklung nicht unbedingt auf. Aber auch die zeigen irgendwie Schwierigkeiten in sozialer Kontaktgestaltung oder haben so sehr stereotypes Verhalten oder sehr besondere Interessen. Und ich finde, dass es so diese drei Formen gibt, zeigt ja schon, dass wir zwar von Autismus sprechen, dass das aber sehr unterschiedlich sich äußern kann. Und das hat eben auch die Wissenschaft erkannt. Und deswegen, deswegen wird es da Änderungen geben. Und man spricht auch heute schon eher von sogenannten Autismus-Spektrumsstörungen. Also, dass wir einfach ja ein Spektrum haben, auf dem sich Menschen bewegen, sodass eben die Art und Weise, wie der Autismus sich zeigt, sehr verschieden sein kann. Und ich finde, das zeigt sich auch in den Gesprächen, die wir heute so hatten.
Ja, wir haben zwei ganz, ganz tolle Gäste wieder gehabt. Wir haben wie immer die Namen verändert. Wir haben sie Ida und Tom genannt. Ida ist eine Mutter von einem autismusbetroffenen Jungen, auch Asperger. Mhm. Und Tom ist selbst betroffen, ist 16 und nimmt uns mit in seine Welt. Und das ist wirklich auch eine ganz besondere Reise gewesen. Jetzt hören wir aber erst Ida, die uns mal erzählt, wie das für das Umfeld ist, weil Autismus auch meistens irgendwie das Umfeld stark betrifft. Irgendwie auf jeden gerade Fall. In der Kommunikation, Schule, Kindergarten, wir werden es merken, ist ein Thema. Aber jetzt springen wir mal direkt rein ins Gespräch. Hi Ida.
Ja, hallihallo. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Es ist unsere Folge, wir thematisieren, wir reden über Autismus. Mhm. Gib uns ein paar Infos zu deinem Sohn.
Mein Sohn hat Asperger-Autismus, das ist nochmal eine andere Form, also keinen frühkindlichen Autismus. Asperger-Autismus ist eine Riesenpalette, also ist eine ganz weite Spannbreite von Arten, weil jeder Asperger ist nicht gleich. Und ich habe damals auch, als ich die Diagnose bei meinem Sohn bekommen habe, habe ich auch, alle haben mir da Fachbücher in die Hand gedrückt, aber ich hatte für mich klar, nee, ich kann jetzt meinen Sohn verstehen, worum es geht, und ich brauche da jetzt keine Fachbücher, die ich wälzen muss, sondern ich weiß jetzt, warum er so tickt, wie er tickt.
Genau, dein Sohn hat die Diagnose mit 7 gekriegt, das heißt, du hast ja auch 7 Jahre deinen Sohn ja schon kennengelernt. Mhm. Wir gehen gleich noch auch so ein bisschen auf, wie waren deine Gefühle davor, was hat die Diagnose mit dir gemacht? Aber wir haben bei uns auch immer ein paar Rubriken, und eine davon ist Seelenstruggle Feelings. Bei dir ist das heute ein bisschen besonders.
Ja.
Ich gebe dir einen Satz vor und du versuchst ihn einfach zu beenden. Mal gucken, was das mit dir macht.
Seelenstruggle Feelings.
Das Wort Autismus löst bei mir Folgendes aus.
Es ist anstrengend, aber auch total vielfältig und bereichernd und faszinierend.
Das ist spannend, weil wir haben schon kurz gequatscht. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie wir schon festgestellt haben, von Autismus. Und ich glaube, wir hätten ganz ähnlich auf die Frage geantwortet, weil mich das genauso fasziniert. Ich habe vorhin schon erzählt, ein Satz, der ist so, wenn mir Leute versucht haben, Autismus als Kind zu erklären, war es immer schwer zu erklären, die leben aber in ihrer eigenen Welt, so ein bisschen. Fühlst du das auch? Ist das so ein Satz, den du schon mal gehört hast? Was würdest du dazu sagen?
Ja, also ich fand das damals sehr faszinierend. Meinem Sohn hat damals in der Autismusambulanz die Therapeutin ihm gezeigt, wie so ein Autismuskopf aussieht, und hat ihm, um ihm zu erklären, wie sein Kopf anders funktioniert als den von Normalen, weil das hat er ja schon deutlich gemerkt, dass er anders funktioniert als andere, und hat ihm dann halt einen Weißkohl und einen Kohlkopf dahingestellt und hat dann jeweils über den Weißkohl und über den Kohlkopf Wasser geschüttet und hat sie dann wieder hochgenommen. Bei dem Kohlkopf ist ganz viel rausgeflossen, bei dem Weißkohl ist nur wenig reingeflossen, aber das ist drin geblieben. Und das ist der Asperger-Kopf.
Das ist ein unglaublich starkes Beispiel. Es gehen nicht alle Informationen rein, aber das, was reingeht, bleibt.
Genau.
Wird ganz anders verarbeitet.
Ja, das bleibt drin.
Das ist so plastisch, habe ich es noch nie gehört. Wahnsinn. Mhm. Dein Sohn war 7. Gehen wir nochmal vor die Diagnose. Wie war euer Alltag?
Anstrengend, weil, wenn es ihm zu viel wurde, hat er sich freigeboxt, dann ist er aggressiv geworden. Und damit sind wir halt überall angeeckt. Also der war vorher erst in einem Kindergarten, der hatte ein offenes Konzept. Und da waren halt für Jakob die Regeln total schwierig, weil er ist einfach von einer Gruppe in die nächste gerannt und hat alle umgekegelt, weil er einfach, der hatte keinen Halt. Und dann haben wir für uns beschlossen, das geht so nicht mehr. Und dann durfte er mitten im Jahr wechseln in eine andere Kita. Die hatten ganz klare Strukturen und Jakob war ein ganz anderer Mensch.
Was heißt anderer Mensch? Also das,
der
das
war
konnte
ruhiger,
er sich besser einfügen.
Der war ruhiger. Die Erzieher haben mitgekriegt, dass er halt einfach Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren in die Gruppe, dass er zwischendurch Pausen braucht. Und in der anderen Kita ist es dann so abgelaufen, wenn er im Stuhlkreis nicht funktionierte, wurde er auf seinen Platz in eine dunkle Ecke gesetzt, in den Garderobenraum, und sollte dann da sitzen bleiben. Und in der anderen Kita war es so, er ist halt schon raus, aber die Tür war offen und er konnte reingucken und selber entscheiden, wann er wieder reingehen. Und dadurch hatte er halt einfach die Möglichkeit, sich selber zu regulieren. Und das war für ihn. Also man merkte richtig, der war ein anderes Kind. Der kriegte mit, oh, die nehmen mich ernst, die wertschätzen mich und die Kita-Zeit war wesentlich entspannter. Und da bin ich den Erziehern immer noch sehr dankbar drum.
Ja, das ist, ja, man ist viel besser auf ihn eingegangen in dem.
Also ja, selbst, genau.
Also, abgesehen vom Asperger würde ich mir das ja bei jedem Kind wünschen. Ja, also, genau. Und da war ja auch, sie hatten die Diagnose ja gar nicht. Also, es war der normale Umgang, wie sie mit jedem anderen Kind auch verfahren werden.
Ja.
Das finde ich spannend. Dann ist er in die Schule gekommen. Und das war ja auch ein interessanter Einschnitt bei euch.
Oh ja, also er ist in die Schule gekommen, war den ersten Tag da und die Klassenlehrerin hat uns damals an den Kopf geknallt, er hat Asperger-Syndrom, bitte testen. Und da muss ich selber gestehen, habe ich sofort auf Abwehrreaktion geschaltet und habe gesagt, ey, stopp mal, du bist keine Ärztin und so eine Diagnose kannst du mir nicht an den Kopf knallen, das geht nicht. Und haben das erstmal ignoriert und haben aber mit unseren Ärzten gesprochen, weil wir ihn ergotherapeutisch und sowas alles schon getestet haben, aber halt nicht psychosomatisch. Und dann hat halt unser Kinderarzt gesagt, kommt, mach das mal, vielleicht hat sie doch nicht ganz Unrecht. Und im Nachhinein, also die Diagnose war nicht ganz klar. Der Therapeut hat damals gesagt, er hat ADHS und Asperger, aber was davon jetzt überwiegt, konnte er nicht festlegen. Und daher ist er nochmal in eine intensivere Diagnostikschleife gegangen und dann hat er Diagnose gekriegt, Asperger mit ADHS, autistischen.
Ich kann erstmal das Gefühl total verstehen. Ich glaube, jeder und jede, die Kinder haben oder auch selbst die keine Kinder haben, wenn man in die Schule kommt und dann kommt, also wie gesagt, Lehrer haben auch viel mit Kindern zu tun und die haben natürlich auch, aber es ist eine Diagnose und die direkt Eltern in den Kopf zu knallen, da hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert.
Na gut, im Nachhinein hatte sie recht, aber das kann man anders rüberbringen. Genau. Mhm. Man kann sagen, ich habe den Verdacht, weil aus meiner Erfahrung heraus, da wäre ich ganz anders mit umgegangen, als dieses, der hat Asperger-Syndrom, Bums. Sehen Sie zu, wie Sie damit jetzt klarkommen.
Das ist insofern ja total interessant, weil du jetzt mit der Diagnose zweimal mindestens konfrontiert wurdest. Einmal, ohne dass es eine Diagnose gab.
Genau.
Und dann wieder, als es eine Diagnose gab. War das bei dir vorher schon mal Thema, weil ihr gesagt habt, ihr habt ihn auch schon mal vorher ergotherapeutisch testen lassen und so. Wie hattest du den Gedanken vorher schon mal? Oder?
Also mir ist mit circa 1,5, 2 Jahren aufgefallen, mit dem ist irgendetwas anders. Weil er ist hier über den Kirchplatz gegangen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr unter einem Turm herkommt und die Wolken manchmal dahinter herziehen, dann hat man diese optische Täuschung, dass dieser Kirchturm auf einen drauf fällt. Und das hatte er auch und wir konnten wirklich ein Jahr nicht über diesen Platz gehen, ohne dass er er fing wirklich an zu zittern, der hatte wirklich richtig Panik. Und da habe ich schon gedacht, das ist nicht normal. Und aber auch vom Gedächtnis her fand ich es damals sehr faszinierend. Mein Sohn hat es geliebt, mit meinem Mann zusammen die Geo-Zeitschrift anzugucken. Und da war halt so ein Fossil von einer Schnecke. Und mein Mann hat ihn damals einfach den lateinischen Namen vorgelesen. Und mein Sohn nimmt sich ein halbes Jahr später oder ein Jahr später und sagt mir den lateinischen Namen.
Wow, okay.
Und da habe ich so, okay, der ist einfach anders unterwegs, aber wir konnten es halt noch nicht, wir hatten viel früher die Diagnose ADHS, weil wir ihm mit der Absprache unseres Kinderarztes, das fand ich damals sehr spannend, der hatte uns gesagt, so, wir geben ihm jetzt mal einfach eine kleine Dosis von dem Ritalin und der sagt im Umfeld überhaupt nicht Bescheid, dass er das hat und guckt mal, was ihr als Rückblick, also was ihr wieder als Reaktion zurückbekommt. Und am krassesten fand ich damals meinen Vater, der ist nämlich mit meinen Kindern immer in die Werkstatt gegangen und der sagte, boah, was habt ihr mit dem angestellt? Der geht jetzt in diese Werkstatt und hat so viele Ideen, die ich gar nicht umgesetzt kriege.
Okay.
Und ich fand das auch damals sehr spannend. Mein Sohn hat ich weiß nicht, kennt ihr den Film, es war einmal das Leben?
Ja, super Film.
Genau.
Geht um, es war ja mal das Leben, ist doch der
Mensch.
Der Mensch, wo die so miniaturmäßig in den Körper reingehen, genau. Und so den Körper erklären. Ich, ne, so kann ich es.
Genau. Und so hat er halt auch seinen Körper erklärt, dass da immer Briefe hin und her, dass da diese kleinen Männchen sind, die da die Informationen hin und her flitzen. Und dann habe ich ihm halt erklärt, wenn du Informationen bekommst, dann musst du Umwege gehen, weil die Brücken nicht alle vorhanden sind. Und das war dann für ihn völlig klar, okay, dann brauche ich halt für alles etwas länger, aber ich schaff's trotzdem.
Also er hatte dann nach diesem Umschwung in dem Kindergarten, in der Kita, Schulzeit, dann ja wahrscheinlich auch, war das ja ein schwerer Einstieg erstmal, weil wenn diese Diagnose noch im Raum steht und gar nicht abgeklärt ist und ich glaube, das ist ein schwieriges Aufeinandertreffen, gerade wenn ja eh so viel Umstellung ist, also gerade das erste Schuljahr ist für viele ja sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Aber wie verlief dann so die Zeit, als ihr die Diagnose hattet? Wie hat das was verändert bei euch im Zusammensein? Oder?
Also das hat alleine bei mir schon was geändert, weil ich dann klar hatte, ich habe keine Schuld. Weil ich, auch wenn, mein Mann ist Lehrer, ich bin Erzieherin, ich habe es mir nicht erklären können, warum dieser Kerl so anders tickt wie andere, wie nicht die anderen. Ich kriege das, ich habe echt gedacht, ich bin falsch. Und da hatte ich es dann schwarz auf weiß, nein, ich bin nicht falsch, weil wenn Jakob sich auf eine Sache konzentriert, kann er nicht gleichzeitig hören. Das können Asperger-Autisten nicht. Die können sich entweder aufs Sehen konzentrieren oder aufs Hören konzentrieren oder aufs Schmecken, aber beides auf einmal klappt im jungen Alter nicht. Mittlerweile kann er das, das ist kein Problem, aber das musste er echt erst lernen. Und dann war für mich klar, ja, dann brauche ich ihn auch nicht zu rufen. Weil das hat mich oft wahnsinnig gemacht, dass ich ihn nach ihm gerufen habe und er einfach nicht reagiert hat. Und dann bin ich zu ihm hin und war schon völlig am Kochen. Und er saß da und war völlig perplex. Also da konnte ich dann erstmal verstehen, wie missverstanden ich ihn da habe.
Das ist ein ganz interessanter Perspektivwechsel, ne? Wie für euch beide diese Situation, die alltäglich ist. Ich glaube, jedes Elternteil kennt das ja, wenn man das Kind 100-mal ruft, das reagiert nicht.
Nee,
und
er konnte
man
es
ist
nicht.
Dann ja natürlich irgendwann, man denkt ja immer, jeder kennt den Satz, ja, ich glaube, du willst gerade nicht hören. In dem Fall konnte es nicht und hat bei dir auch ja Stress abgebaut, scheinbar, ne? Weil es war ja für dich ja vorher auch eine schwierige Situation. Ja,
genau, okay. Und dann war es halt für mich klar, okay, erst berühren, damit er mich sieht und dann können wir miteinander reden und dann, damit haben sich ganz, ganz viele Probleme bei uns gelöst.
Spannend. Wie hat so das Umfeld reagiert? Du hast deinen Vater angesprochen. Ich glaube, dass das, weil Autismus ist ein Thema, das bei, glaube ich, vielen so ist wie bei mir. Man hat viele Gedanken dazu, die wenigsten sind richtig oder nur in Teilen. Und jeder hat davor sofort Assoziationen. Wie war dein Umfeld? Wie ist sie damit umgegangen?
Also an sich hatten wir ein sehr gutes Umfeld. Wir haben also eine total starke Familie, habe ich und auch auf der Seite von meinem Mann, die das einfach alles mitgetragen haben. Also da sind wir super vernetzt und haben auch einfach gute soziale Kontakte. Ohne die hätte ich das, glaube ich, auch alles nicht so durchgestanden. Was eher schwieriger war, war das Außen, weil die es einfach nicht verstanden haben. Da kam halt dann wirklich sowas, ach ja, Pädagogenkinder oder so, ne? Die haben ihr Kind so wirklich überhaupt nicht im Griff. Und weil Jakob ist nun mal ausgetickt und es war für Jakob einfach total schwierig. Ich fand das immer sehr faszinierend, weil es ging ihm damit total mies, wenn er ausgerastet ist. Weil er das nie wollte. Der ist dann wieder wach geworden sozusagen und stand dann vor diesem Scherbenhaufen und stand dann vor mir, was ist jetzt passiert? Und dann hat er wirklich mit 3 Jahren angefangen, mit mir Reflexionsgespräche zu führen, weil er das klären wollte.
Das ist ja auch ein Wahnsinn, ist ja auch ein Perspektivwechsel, den man erstmal vornehmen muss. Ja. Also wenn man das gerade wahrnimmt, auch für Jakob, was das für eine immer wiederkehrende, extreme Situation, ein extremer mentaler Stress.
Horror.
Ja, weil du hast die Schuldfrage bei dir angesprochen, also die Schuldgefühl kann ich, glaube ich, oder also den Gedanken kann ich nachvollziehen. Und den wird er ja auch gehabt haben. Also er hat ja auch immer wieder Schuld an seinem Verhalten, jedenfalls das Gefühl von Schuld.
Als er älter war, hat er mir mal gesagt, Mama, wir sind die besten Spionageagenten, die es gibt, weil wir immer die Lage genau checken, wie wir jetzt funktionieren müssen. Wir beobachten genauestens, wie die Menschen um uns herum sind und so reagieren wir dann.
Da hört man schon extrem raus, wie speziell ihr miteinander umgeht.
Ja.
Also ihr kommuniziert viel über, oder wahrscheinlich im Alltag jetzt immer weniger über die Zeit, aber das klingt schon so, als hättet ihr eine sehr offene Beziehung des Asperger betreffend zum Beispiel. Ne? Ja. Also ihr redet da viel drüber, wie ihr damit umgeht oder wenn ihr Situationen habt, die ihr vielleicht, wo du denkst, die habe ich vielleicht missverstanden, wie funktioniert das bei euch im Alltag?
Also wir besprechen eigentlich alles, auch immer noch. Mittlerweile ist er ja erwachsen und ich bin immer noch die wichtigste Person für ihn, um Sachen zu regeln. Jetzt ist es wirklich so, dass Jakob zu mir hinkommt und klar nachfragt, Mama, ich habe das und das Problem, bitte helf mir, so ungefähr. Ne? Also klar, dieses Helf mir sagt er nicht, aber das ist dann steht er wirklich vor mir und dann tigert er hin und her, weil wenn er angespannt ist, guckt er einen nicht an, sondern rennt einfach immer hin und her. Mhm. Was deshalb macht er schon immer, was halt auch für Kindergartenkinder und auch in der Grundschule und so immer für Verwirrung gesorgt hat, weil die Kinder einfach nicht verstanden haben, der spricht mit mir, aber er guckt mich doch gar nicht an und er rennt doch auch weg. Mhm. Also das war für Jakob, glaube ich, immer eine große Herausforderung.
Ja, gerade, ich glaube, das ist spannend, weil Kommunikation läuft ja immer in zwei Richtungen ab.
Ja.
Ne, man hat ja immer mindestens zwei Parteien, die dazugehören und man lernt ja gewisse Muster. Wenn wir uns begrüßen, geben wir uns die Hand, gucken uns in die Augen, sagen unseren Namen, Tag, wie geht's dir? Smalltalk. Mhm. Diese für uns normalen Gepflogenheiten kannst du oder kann Jakob dann ja in Teilen gar nicht anwenden, weil es eben nicht sein Naturell ist, oder?
Genau. Also man kann es mit ihm trainieren.
Mhm.
Manche Lehrer, die er hat, die haben es auch versucht, es ihm aufzuzwingen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Er hatte später eine Lehrerin, die war ein Geschenk. Die war einfach total gut, weil sie sich auch mit Asperger-Autismus auskannte und einfach wusste, wie er, was sie von ihm erwarten konnte und was nicht.
Er war aber auch auf einer normalen Schule, er war auf keiner einer Sonderschule. Okay.
Mhm. Er war bis zur siebten Klasse auf einer ganz normalen Regelschule.
Ah ja, okay.
Und dann wurde es schwierig.
Du hast in dem, was du jetzt gerade erzählt hast, so ein paar Sachen angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Mhm. Weil wir haben viel erfahren von Jakob, dass es Auffälligkeiten im Verhalten gab.
Mhm.
Ich habe ein großes Stigma von mir, was ich auch im Kopf habe, ist sowas wie Inselbegabung, was man damals schon gehört hat. Manche Sachen kann er besonders gut, manche Sachen bekommen besonders oder nicht so gut.
Mhm.
Wie das sind ja auch Herausforderungen, die sich in eurem Alltag, die man erstmal rausfiltern muss.
Mhm.
Kannst du das so benennen? Ein paar hast du jetzt schon so gesagt.
Mhm. Er kann sich super gut Sachen merken, solange sie irgendwie geschichtlich, was er am liebsten mag, war irgendwas Technisches, Weltall, Raketen, aber auch Sternkonstellationen und so. Aber sobald es um Zahlen ging, hatte er mega Schwierigkeiten.
Mhm.
Also die kann er nicht gut auswendig lernen. Aber der Rest, solange ihn das interessiert hat, war das wie so ein fotografisches Gedächtnis. Das war im Kopf. Bums.
Wahnsinn. Mhm.
Ja.
Und gibt's was du hast gesagt, das war ja, in deinem Umfeld war es eigentlich, hat alles sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm.
Von außen war es schwierig, wir haben gerade ein bisschen was gehört über die Schule zum Beispiel, dass da in dem System einfach sehr, sehr schwierig ist für jemanden, der besonders ist. Was würdest du dir von Fachleuten oder auch von der Gesellschaft vielleicht eher wünschen, wie könnte man da vielleicht ein bisschen, was ist jetzt eine sehr weitreichende Frage, aber vielleicht fällt dir so ein Punkt ein, wo du sagst, ja, da hätte ich was, was ich mir wünschen würde, was ich verbessern würde.
Mir kommt gerade einfach Fragen. Fragt doch einfach nach.
Ja.
Weil dann kann ich es erklären. Und ich fand es immer so fürchterlich, dass ich keine Möglichkeit hatte, es zu erklären. Sondern dass halt einfach ich voll vollendete Tatsachen gestellt worden bin. Ja, der ist jetzt in eine Schublade drin und fertig.
Ja.
Habt den Mut und fragt. Da wird, also eine betroffene Mutter wird der selten ein Problem mit haben. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass sie nicht darüber erzählen will, weil da endlich jemand ist, der zuhört.
Das ist ein ziemlich guter ziemlich guter Rat.
Ja.
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Den Satz kennen wir alle. Mhm,
genau.
Was mich interessiert ist, das ist ja im Gegensatz zu anderen psychologischen Auffälligkeiten an sich ja kein, also ist Asperger ja durch eine Therapie jetzt nicht heilbar.
Nee.
Aber inwieweit hat euch das geholfen? Also wahrscheinlich vielleicht auch im Familienkonstrukt. Mhm. Du hast ja Therapie angesprochen, ihr habt in der LWL-Klinik Hilfe gefunden. Inwieweit war da euer Weg zur Hilfe? Was hat euch da besonders geholfen? Was könnte anderen vielleicht auch helfen?
Also was mir ganz, ganz viel geholfen hat, ist, dass ganz viele Fachleute mir auch einfach Respekt gezollt haben mit dem, was wir leisten und mir halt einfach gespiegelt haben, hey, du machst da eine super Arbeit. Das war für mich total hilfreich, weil ich wirklich oft einfach nur noch am Schwimmen war. Und was auch für mich hilfreich war, dass halt die Autismusambulanz, an der waren wir sehr gut angeknüpft und die hatten viele Adressen, an die wir uns wenden konnten. Und wir hatten einen super guten Kinderarzt, der halt einfach mit uns immer geguckt hat und auch nach uns als Eltern geguckt hat, habt ihr noch Energie?
Mhm.
Weil das haben viele nämlich nicht drauf geguckt. Die haben nur auf das Kind geguckt, aber nicht auf die Eltern.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Wir haben im Vorfeld uns ja überlegt, warum reden wir eigentlich jetzt gerade mit einer Mutter oder ne, also mit einem Erziehungsberechtigten und nicht mit einem betroffenen Kind oder nur mit Betroffenen, weil das eben auch eine Erkrankung ist, die häufig mehr als das Kind noch betreffen. Klar, die Erkrankung selbst, das Kind, ja. Aber hast du ja gerade so ein bisschen uns einen Einblick gegeben, inwieweit das auch dein Leben betrifft. Jetzt sind bestimmt viele in einer Situation, die entweder vielleicht auch überlegen, kommt so eine Diagnose für mein Kind in Frage oder hat das Kind die Diagnose? Gibt es irgendwas, wo du gedacht hättest, ja, das hätte mir damals geholfen, hätte ich das gehört?
Also auf jeden Fall dieses drauf achten, hätte mir das jemand früher gesagt, dass ein Asperger-Autist sich nur aufs Sehen oder nur aufs Hören konzentrieren kann. Das wäre für mich, dann wäre ich vielleicht schon früher drauf gekommen, und wir hätten wesentlich weniger Stress gehabt. Aber ja, die andere Sache bleibt, wertschätzt euer Kind und versucht es nicht passend zu machen, weil das funktioniert nämlich nicht. Nehmt es so an, wie es ist. Da habe ich lange für gebraucht, weil ich eigentlich immer, ja, wobei, nee, ich habe da nicht lange für gebraucht. Ich habe ihn immer so geliebt, wie er ist. Das ist es jetzt nicht, aber ich habe trotzdem oft versucht, ihn passend zu machen. Weil das System das so wollte, die Schule wollte das, der Kindergarten wollte das.
Mhm.
Und irgendwann hatte ich für mich klar, nein, du willst das nicht mehr. Der darf so sein, wie er ist. Und das System drumherum muss für ihn passend gemacht werden.
Das ist stark. Du hast so extreme Sachen angesprochen und du bist so offen. Ich fand das so, das hast du vorher schon gesagt, dein Gefühl der Schuld, was du hattest, was habe ich falsch gemacht? Ich glaube, das sind ja Sachen, die haben viele in der Erziehung sowieso. Also auch bei Kindern, die keine Asperger haben, da gibt's das auch immer wieder. Aber ich glaube, du sprichst damit so vielen Leuten aus der Seele, wenn du sowas sagst, das festzustellen, wo man, welche Stellschrauben man drehen kann. Und meistens sind die gar nicht unbedingt nur beim Kind, sondern drumherum. Zielt auf die Frage ab, die ich eigentlich immer ganz gerne so am Schluss stelle. Und das ist auch meine Lieblingsfrage. Das heißt nicht, dass wir nachher nichts noch einschieben können, aber meine Lieblingsfrage. Worauf bist du stolz?
Dass er jetzt 21 Jahre alt ist, selbstständig seinen Weg geht und genau weiß, wo sein Platz ist.
Und worauf bist du bei dir stolz?
Dass ich das geschafft habe, ihn zu begleiten und ihm immer zu sagen, dass er wertvoll ist.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich finde, man merkt sofort bei Ida, wie sie das mittlerweile, wie sie Expertin für jedenfalls diesen Ausschnitt des Spektrums des Autismus geworden ist und wie sehr sie damit umzugehen gelernt hat.
Ja.
Aber ich finde auch, und das kommt eben auch aus, und deswegen war das auch die Entscheidung, auch mal wieder einen Elternteil zu Wort kommen zu lassen. Autismus ist eine Erkrankung, die häufig auch andere betrifft, jetzt habe ich schon wieder Erkrankung gesagt, aber so wird es ja bewertet, ne? Betrifft halt auch häufig das soziale Umfeld, aber eben auch, sie hat gesagt, die Schule ist ja auch immer so ein Problemfall, weil einfach das System Schule für besondere Kinder manchmal gar nicht so sehr ausgelegt ist. Und das hat sie ja echt geschildert. Und du hast sowieso bei so ein paar Sachen aufgehorcht,
ja,
die Ida uns erzählt hat.
Ja, also ich fand zum Beispiel total eindrücklich, wie sie beschrieben hat, dass Jakob ja manchmal, wenn ihm alles zu viel wurde, so sehr, sie hat ja gesagt, so ausgetickt ist, ne? Also so fremdaggressiv geworden ist. Und ich finde das nochmal ganz wichtig, dass auch fachlich einzuordnen, weil das machen die Kinder nicht, weil die irgendwie böse sind oder anderen schaden wollen. Ne? Im Gegenteil, sie hat ja auch erzählt, dass Jakob dann häufig Schuldgefühle hinterher hatte, sondern das ist was, das nennen wir Meltdown. Das heißt, dass sozusagen, wenn autistisch veranlagte Kinder, wenn die zu vielen Reizen gleichzeitig ausgesetzt sind, zum Beispiel Lärm im Klassenzimmer, dann werden sie vielleicht noch geärgert, dann will parallel der Lehrer was von ihnen oder so. Das sind ja dann super viele Anforderungen und dann wird denen das manchmal zu viel. Das nennt man dann so Überstimulation.
Wie
also
so ein Teekessel im Prinzip.
Genau, so ein Overload, ja, sagt okay, man, ne? Mhm. Dass irgendwie zu viel auf einmal im Kopf ist. Und dann können die manchmal so unter Stress geraten, dass es zu so einem Meltdown, also zu so einem, das Gehirn fährt sich sozusagen einfach runter, weil es ist zu viel, es muss sich schützen. Und dann passiert sowas, dass die Kinder sich dann eben fremdaggressiv verhalten. Und das finde ich voll wichtig, nochmal zu sagen, ne, dass das nichts ist, was man macht, um anderen absichtlich zu schaden, zum
Man hat es ja auch gehört, dass Jakob echt Schuldgefühle teilweise danach hatte.
Ja,
weil er gar nicht Herr seiner Sinne war. Übrigens auch zu Jakob, den Namen haben wir natürlich auch verändert. Nicht, dass ihr da denkt, wir sind da schlampig unterwegs.
Genau. Ja, und dann hat sie ja auch erzählt, wie er zum Beispiel im Kindergarten, aber ja auch später, immer hin und her gelaufen ist, wenn er irgendwie gestresst war. Ne? Auch das ist was gar nicht untypisch ist bei autistischen Kindern. Das nennt man Stimming, also dass die versuchen, sich zu beruhigen, wenn das Gehirn so gefordert ist und so gestresst ist. Das ist manchmal auch so, dass die ihren Oberkörper hin und her wippen zum Beispiel, ne? Oder so mit den Händen so ein bisschen flattern. Die versuchen, sich wieder selbst zu beruhigen. Und das ist eigentlich gar nichts Schlechtes.
Ist das, was sie erzählt hat, auch so ein, würdest du sagen, eher typisches Symptom, dass Jakob dieses nicht gleichzeitig hören und sehen konnte, also immer sehr fokussiert auf eine Sache war, ist das auch so, würdest du auch sagen, so typisch?
Ja, das ist auf jeden Fall auch was viele Eltern berichten, ne? Also dass die Kinder dann schnell fokussiert sind auf so ein Detail zum Beispiel und nicht so viele Reize gleichzeitig verarbeiten können, ne? Also man sagt so, die haben nicht die Fähigkeit zur zentralen Kohärenz, das ist so ein Fachding, ne?
Ja, aber schreibe ich in mein Vokabelheft.
Dass das Gehirn sozusagen nicht so gut viele Sachen gleichzeitig verarbeiten kann und sich entscheiden muss, auf welchen Reiz achte ich denn jetzt. Und dass das aber für Eltern schwierig ist, die irgendwie aus der Küche rufen, jetzt komm doch mal zum Essen und das Kind reagiert nicht, ist ja auch nachvollziehbar.
Absolut, aber es ist ja schön, das irgendwie nachvollziehen und einordnen zu können. Wir werden jetzt merken, wenn wir mit Tom sprechen, wie außergewöhnlich jede Art von Asperger, jede Art von Autismus ist auf diesem Spektrum. Wir bewegen uns jetzt auf Toms Spektrum sozusagen und sind da mal ein bisschen unterwegs. Und das hat uns wirklich ganz besonders auch beeindruckt heute, das Gespräch.
Ja.
Weil das wirklich namensgebend für die Folge war. Ich zeig dir meine Welt und das hat der Tom wirklich super gemacht.
Ja.
Ich bin richtig froh, dass Tom heute da ist. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Tom, du, sag mal ganz kurz was zu deiner Diagnose.
Ja, ich habe die Diagnose Autismus. Die habe ich hier in der Klinik bekommen. Genau gesagt, hier in der Klinik als Verdachtsdiagnose und nach der Klinik in meinem weiteren, als ich Therapie bekommen habe, habe ich mich mit meinem Therapeuten unterhalten und der hat mir empfohlen, diese Diagnose durchzulaufen und die hat sich dann bestätigt.
Wir haben am Anfang immer so eine Eingangsfrage, eine Rubrik und du kannst ja mal versuchen, was die Frage mit dir macht.
Seelenstruggle Feelings.
Autismus fühlt sich für mich an wie?
Ein bisschen von allem und von dem Großen ein kleineres Stück.
Das ist spannend, das muss mir gleich noch, und da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein.
Ja.
Ein bisschen von allem, ich muss da sogar mal kurz nach, das ist ein guter Satz. Ein bisschen von allem und von dem Großen ein kleineres Stück. Und das kleinere Stück, das, ich muss da noch mal ein bisschen drauf nachdenken, das finde ich gut. Lass uns erstmal dazu sprechen, wann hast du die Diagnose bekommen?
wann ich die Diagnose bekommen habe. So offiziell in den Dokumenten habe ich die, wenn ich mich richtig erinnere, im Januar bekommen. Aber das Ganze war ehrlich gesagt auch nicht so primär wichtig für mich. Also ob ich diese Diagnose dort halt bekommen habe oder nicht. Das war immer halt so eine nebensächliche Sache. Ich habe mich nie wirklich darauf konzentriert, dass ich ja diese Diagnose bekommen wollte. Die wurde einfach gemacht, weil es diesen Verdacht gab. Der wurde hier in der Klinik halt festgestellt. Ja, und irgendwann habe ich halt diese Tests unterlaufen und das Papierchen habe ich im Januar bekommen. Klar, für mich wurde es, dass ich Autismus habe, als ich mich selbst mit einem Spezialist für Autismus von dem Jugendamt unterhalten habe. Das war August 2024. Mhm. Und der hat mir absolut versichert, dass ich unbedingt dieser Diagnose untergehen sollte und dass er sich mit 99%iger Sicherheit, dass er sich sicher ist, dass ich die Diagnose Autismus habe.
Und was hat das mit dir gemacht, der Gedanke?
Ich war da ganz ruhig darüber, weil in erster Linie diese Diagnose hat nichts außen an mir verändert. Das ist einfach nur eine Bezeichnung für eine bestimmte Menge, eine bestimmte Gruppe an Symptomen. Und ich lebe mit diesen Symptomen mein ganzes Leben lang. Mhm. Ja, und deswegen war es für mich nicht unbedingt etwas so Aufregendes, diese Diagnose zu bekommen.
Du bist 16, warst 15, als du die Diagnose dann bekommen hast. Und wie hat dein Umfeld reagiert?
Je nach Umfeld.
Je nach Umfeld, okay. Dein familiäres Umfeld.
Mein familiäres Umfeld war, ein Teil am Anfang war ein bisschen geschockt, aber besonders mein väterlicher Teil, meine väterliche Familie hat da sehr ruhig drauf reagiert und hat mich ehrlich gesagt auch teilweise dazu angespornt, diese Diagnose halt durchzulaufen, diesen Diagnoseprozess, weil halt dort die Frage war, vielleicht hast du ja wirklich Autismus, vielleicht brauchst du eine Therapie dafür. Mhm. Das war halt die Frage, die dort im Raum stand.
Und wie war das so in der Schule?
In der Schule, das gab es von Grund auf Probleme. Also seit der fünften, nein, seit sogar früher, seit der dritten, vierten Klasse hatte ich Probleme. Und ehrlich gesagt, hat das sogar in der Schule, ich glaube, einigen Mitschülerinnen vieles erklärt, warum ich so bin, wie ich bin. Weil ja mittlerweile hat man auch heutzutage durch, ich sag mal, nicht nur durch Medien, aber auch durch einfache Recherche immer mehr Möglichkeiten, sich über bestimmte Erkrankungen zu informieren. Und meine Mitschüler hatten die Möglichkeit dazu und hatten auch schon irgendwelches Vorwissen dazu. Und für die war es, ich sag mal, so ein geschlossener Kreis. Das, was sie gesehen haben, das, was sie gelesen haben, hat zusammengepasst, dass ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt die Diagnose der Autismus. Ja, war es für die dann auch da klar, dass es höchstwahrscheinlich wahr ist.
Das ist ja wahrscheinlich, ja. Hat das irgendwas in deinem Alltag verändert dann? Du sagst bei dir im Gefühl ja nicht, weil du kanntest dich natürlich dein Leben lang schon, aber in deinem Alltag?
In meinem Alltag konnte ich klarer verstehen und klarer akzeptieren, warum ich bestimmte Sachen anders mache als andere. Ich konnte beobachten, ich konnte identifizieren, mit was es im Zusammenhang steht, dass ich bestimmte, zum Beispiel Tatmuster habe, dass ich bestimmte Sachen mache, die meine Mitschüler, die mein soziales Umfeld eigentlich so nicht machen.
Hast du dazu ein Beispiel?
Oh, eigentlich so viele Beispiele, aber so in meinem Kopf fällt mir jetzt das nicht so sofort was ein, denn für andere ist es ja was Außergewöhnliches, aber für mich ist es ja ein Alltag, aber ich glaube, ich komme gleich auch noch auf etwas.
Ja, es ist immer so wie, sag mal dein Lieblingssong, da fällt einem nie der Richtige ein.
Genau.
Ne? Man hat einen Lieblingssong, aber der fällt einem nie ein. Was würdest du anderen Jugendlichen sagen, die vielleicht ähnlich fühlen wie du oder die auch in deiner Situation stecken?
Auf jeden Fall erstmal das akzeptieren, was aktuell ist. Sehr viele, wenn sie es erfahren, dass sie eine Verdachtsdiagnose oder vielleicht überhaupt Autismus haben könnten, viele verfallen in so eine Art, ich weiß nicht, ob das lange anhält, aber so eine kurze Panik, weil, oh, was ist, wenn ich wirklich Autismus habe? Und vielleicht einfach mal in sich zu gehen, zu sagen, okay, und wenn ich Autismus habe, was verändert es an mir? Grundsätzlich kommt man dann meistens zum Schluss, es ist nicht wirklich was verändert.
Das finde ich bei dir so Wahnsinn, wenn man mit dir spricht, weil es ja wirklich, man merkt, eigentlich ist es einfach nur eine Erklärung für andere, mehr als für dich, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also es hilft dir in der Kommunikation mit den anderen, weil du erklären kannst, was sie vielleicht bei dir wahrgenommen haben.
Ja, genau.
Jetzt komme ich auch, glaube ich, wieder zu deinem Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast, den ich da noch nicht verstanden habe. Autismus fühlt sich für mich an wie ein bisschen von allem und von dem
Großen ein kleines Stück.
Und von dem Großen ein kleines Stück.
Ja, ein bisschen von allem ist für mich besonders so eine Sache, weil ich mich mit allem, also mit sehr, sehr vielen Sachen, die mich interessieren, mit sehr, sehr vielen Kleinigkeiten, die für andere so klein auffallen, mich sehr interessiere. Im Großen ergibt es aber, ich würde mal sagen, ein großes Stück davon, was ich mache, was andere nicht interessiert, was für andere klein ist. Hingegen die großen Sachen, zum Beispiel soziales Umfeld, ist für mich ganz klein, ist viel kleiner als die kleinen Stücke, die ich für andere Menschen kleinen Sachen mache. Das ist so ein komplizierter Gedanke, aber wenn man ihn einfacher ausdrückt, ist mit kleinen Sachen für andere beschäftige ich mich viel und mit Sachen, die andere sehr viel interessieren, zum Beispiel auf eine Party zu gehen, viele, viele gute Freunde zu haben, damit interessiere ich mich weniger.
Das ist so, das finde ich so spannend, weil ich habe den Satz am Anfang nicht verstanden. Und wir haben uns unterhalten und ein paar Minuten später war der ganz einleuchtend. Das manchmal, ich finde das so spannend, wenn man dich kennenlernt, wie schnell du einem das transparent machst, wie du deine Umwelt wahrnimmst. Wie gerade so soziale Kontakte, Partys, Hobbys, würdest du sagen, welche Hobbys hast du?
Oh, ich habe viele Hobbys.
Oh, da bin ich gespannt. Erzähl mal.
Ja, zum Beispiel interessiere ich mich sehr viel für Journalismus und Presse. Mhm. Sehr viel über TV, also genau gesagt nicht Fernsehen schauen, sondern wie wird das produziert. Ich interessiere mich aber parallel dazu, weil es halt auch im Zusammenhang stehen, Klänge mit dem Mund zu erzeugen für Gesang und für dadurch auch für Gitarren spielen, weil es auch im Zusammenhang steht. Also sind solche Sachen, die ich persönlich absolut interessant finde. Also die mir sehr viel Spaß machen, was aber andere nicht so wirklich verstehen in manchen Orten. Auch viele Jugendliche in meinem Alter verstehen nicht, was ist denn jetzt daran so interessant, irgendwas in der Presse zu machen, lange Beiträge zu schreiben über etwas, Filmproduktionsabläufe zu schreiben oder überhaupt solche Ideen zu formulieren. Vielmehr ist für andere sehr häufig so, dass sie, ich sag mal, kleinere Sachen haben, die für mich klein erscheinen, wie zum Beispiel, so wie ich das schon gesagt habe, Partys, soziale Kontakte, die sie sehr, sehr interessieren, die sie auch sehr gerne nachgehen. Hingegen bei mir ist es so, ich verinnere lieber das, was mir Spaß macht und das, wo ich wirklich viel Zeit lieber rein investiere, anstelle in diesem einen Moment zu leben und vielleicht irgendwie einen Adrenalinschub zu bekommen, dadurch, dass ich irgendwas mit meinen Freunden unternehme.
Das Gefühl der Leidenschaft, die ist ja bei dir ganz krass. Weißt du, wir haben ja, jeder hat so seine Leidenschaft und man merkt sofort, wie du für was brennst und das ist ja das Spannende irgendwie.
Ja, das stimmt.
Hattest du, jetzt hast du ja gesagt, du hattest einen, in Bezug auf die Diagnose, ein Umfeld, wo du auch im therapeutischen Umfeld warst. Gab es irgendwas, was dir da geholfen hat? Ich habe gar nicht das Gefühl, dass du Hilfe brauchst beim Autismus, also um mit dem Autismus umzugehen.
Das ist nicht ganz so. Besonders gab es da ein Problem, nicht, dass es mir schwer fiel, mit dem Autismus umzugehen, sondern eher, dass es mir schwer fiel, mit der Reaktion von anderen auf meinen Autismus umzugehen. Mhm. Viele andere Menschen, insbesondere Mitschülerinnen und Mitschüler, haben hauptsächlich in der 5., 6. Klasse so ein primäres Mobbing-Problem bei mir verursacht, weil ich anders war, ich mich anders verhalten habe. Ich habe versucht, bestimmte Eigenschaften, die ich nicht habe oder die ich habe, zu kompensieren, dadurch, dass ich sie ins Radikale getrieben habe, dass ich versucht habe, sehr viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, weil ich sag mal so, cool wie andere erscheinen wollte, was aber für mich absolut nicht nötig war, denn ich war eigentlich in meiner eigenen Welt derjenige, der für mich persönlich aus meiner Sicht am coolsten war, würde ich mal so sagen.
Das ist ja sehr schön. Auf jeden Fall richtig.
Ich habe diese soziale Anerkennung eigentlich nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, mich immer irgendwie einzuspielen, dieses soziale Umfeld, sich da ausgiebig anzupassen, was für mich aber mir eher wehgetan hat, als mir wirklich geholfen hat. Und das ist da, wo ich Hilfe gebraucht habe. Mhm. Die Ereignisse in diesen Klassen haben mich stark geformt. Mich hat es geformt in dem Sinne, dass auch heutzutage manche Verhaltensmuster noch immer durch diese Verhalten von meinen Mitschülern geprägt sind. Dass ich bestimmte Sachen mache oder nicht mache, dass ich auf bestimmte Sachen, die mir auch meine Mitschüler machen, reagiere, und zwar stärker als andere. Und das ist da, wo mir sowohl die Klinik hier, sowohl der Klinikaufenthalt, sowohl auch die therapeutische Anbindung sehr geholfen haben. Und nicht nur diese therapeutische Anbindung, weil wenn man über eine therapeutische Anbindung spricht, dann denkt man darüber, man geht einmal pro Woche zum Therapeuten, sondern auch vielleicht sich mit irgendeinem Experten unterhalten, der sich damit gut auskennt. Ich bin zum Beispiel mit einem Experten vom Jugendamt bin ich in Kontakt getreten durch ein weiteres Ereignis, was eher mit einem Familienbezug hat. Aber der hat damals erkannt im Dialog mit mir, in den, ich sag mal, ersten 15 Minuten vom Dialog, dass ich höchstwahrscheinlich anhand meiner Verhaltensweisen Autismus habe. Und das ist da, wo es mir auch geholfen hat zu verstehen, dass ich das akzeptieren kann, dass es auch sein kann, dass es für die ganzen Probleme, die es gab, eine Erklärung gibt. Dass es nicht nur so einfach Zufall ist, dass ich irgendwelche Mobbing-Probleme hatte, sondern dass es auch vielleicht auch irgendein grundlegendes Fundament hat, worauf das aufgebaut hat, was geschehen ist.
Ja. Wie würdest du dir vielleicht eher wünschen, dass Menschen in deinem Umfeld, nicht nur in der Schule, sondern auch so Menschen wie ich, die keine Ahnung von Autismus haben. Ich rede mit dir und ich lerne, aber ich habe keine Ahnung von Autismus. Wie würdest du dir wünschen, dass Menschen mit dir umgehen, die dich nicht kennen?
Genauso wie mit normalen Menschen. Sehr häufig, wenn man sofort am Anfang von einem Dialog oder am Anfang von einem Kennenlernen mit einem Menschen sagt, ich habe Autismus, wird sofort so ein Stempel auf eingesetzt, sofort so eine Maske. Du bist jetzt das. Wenn man aber sich Autismus genauer anschaut, ist es sehr facettenreich. Kein Mensch, der einen Autismus hat, ist einem anderen Menschen gleich, der auch Autismus hat, sondern das ist halt, deswegen heißt es ja auch Autismus-Spektrum-Störung, weil es ein Spektrum ist. Es gibt sehr vieles da drauf. Es gibt Autisten, die können zum Beispiel nicht sprechen, aber es gibt auch Autisten wie ich, die sprechen sehr viel und sehr gerne.
Ja.
Danke. Genau deswegen ist das so etwas, was ich mir wünschen würde, dass Menschen, auch wenn man erfährt, dass diese Person Autismus hat, bevor man diese Person kennenlernt, dass sie sich erstmal die Ruhe nehmen, sich diese mit dieser Person unterhalten, in Kontakt treten und nicht nur sagen, ach, der hat Autismus, der kann bestimmt das und das oder das und das nicht und bestimmt sollte ich mich so und so verhalten, sondern einfach genauso wie immer.
Das ist so schön gesagt. Da kann ich gar nichts hinzuzufügen. Das ist so gut. Ich habe immer eine Abschlussfrage. Das ist immer meine Lieblingsfrage. Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz darauf, dass ich mir rechtzeitig Hilfe gesucht habe. Und ich bin stolz darauf, dass auch andere Menschen, die Verdacht haben, zumindest, oder dass sie bestimmte Symptome aufweisen, dass sie Autismus haben, dass die an meinem Beispiel vielleicht auch manchmal lernen, dass man einfach es wagen soll, zu seinen Eltern, zu jemandem, der nahe steht, oder sogar zum Therapeuten zu gehen und zu sagen, hey, ich habe einen Verdacht. Können wir es vielleicht klären?
Wow. Lieber Tom, ich danke dir, dass du da warst. Danke dir für deine Eindrücke.
Vielen Dank.
Ja, das ist die Welt von Tom.
Mhm.
Eine ganz besondere, total beeindruckende Welt. Ich weiß noch ganz, also als er den ersten Satz gesagt hat, da bin ich jetzt mal ehrlich, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe es nicht verstanden, aber ich wusste, der hat jetzt nicht irgendeinen Quatsch gesagt, sondern irgendwas steckt dahinter. Und ich werde das erst verstehen, wenn ich den kurz kennenlerne.
Ja.
Und dann war es ja auch so, wir haben uns angeguckt und nach einer gewissen Zeit wussten wir erst, was er meinte mit diesem Satz. Und dann konnte er das ja auch perfekt erklären. Aber das war genau der Erkenntnisprozess, den ich brauchte. Ich musste wirklich einmal kurz in seine Welt eintauchen, ja, um diesen Satz zu verstehen. Und der ist so eindeutig, also dass für ihn Dinge groß sind, die für uns klein sind und umgekehrt.
Ja.
In seiner Welt ist er der coolste.
Ja.
Das war der schönste Satz, ja, überhaupt. Also, und man lernt diesen Mann kennen und der ist ein Jung, ne? Aber junger Mann, was weiß ich, der ist ja wirklich einfach unglaublich beeindruckend, positiv und hat uns so richtig auf seine Reise mitgenommen.
Voll, finde ich auch. Und ich fand so, so schön, wie er geschafft hat, sich selber auch mit so einem ressourcenvollen Blick irgendwie zu sehen und zu sagen, naja, die Sachen, die bei mir anders sind, die sind aber eben auch besonders. Und so eine Diagnose, ja, meine Güte, das brauchen vielleicht andere, um zu verstehen, warum ich mich an mancher Stelle anders verhalte. Aber das ändert überhaupt nichts an meinem Wert als Mensch oder an meinem Charakter. Und das fand ich so schön. Und ich glaube, das ist auch was, was er ausstrahlt. Ja. Ne? Dass er eben nicht krank ist oder irgendwie besonders behandelt werden muss. Im Gegenteil. Ne? Er hat ja auch noch mal gesagt, mir ist es total wichtig, dass ihr mich behandelt wie jeden anderen Menschen auch.
Ja, total. Und er hat einfach seine besonderen Interessen, wo er sehr vertieft drin ist und die andere vielleicht nicht nachvollziehen können. Umgekehrt, ja, weiß nicht, rede ich mit keinem über einen Fußballtalk oder so, weil es mich dann nicht interessiert. Also es ist ja einfach unfassbar eindrucksvoll, dass er einfach nur ein individueller, sehr aufgeschlossener Typ ist und dass man ihn ganz in Anführungsstrichen normal behandeln kann, wie jeden anderen auch. Und das ist das Einzige, was er sich wünscht.
Ja.
Und im Prinzip ja auch das, was sich Ida für ihren Sohn immer gewünscht hat, dass man sie einfach so akzeptiert, wie sie sind.
Ja.
Wie jeden nicht-autistischen Menschen, der ja auch seine eigenen Eigenheiten hat und darauf extrem oder nicht extrem reagiert.
Voll. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was man so als das Seelenpflaster mitgeben kann und auch mitnehmen kann aus dieser Folge.
Seelenpflaster.
Nämlich, dass bei aller Besonderheit es total wichtig ist, die Ressourcen der Betroffenen zu sehen, zu schätzen, diese Besonderheiten zu akzeptieren und auch vielleicht ein Stück weit zu bewundern, ne, dafür, dass sie eben da sind. Und ich fand so schön, wie Ida erzählt hat, dass sie Jakob jedes Jahr einen Brief schreibt, wo sie einfach Wahnsinn. Aufschreibt, was sie alles an ihm schätzt und wo er eben ja besonders und toll ist, so wie er ist und sich eben nicht ändern muss und an das System anpassen muss. Ne?
Eigentlich ein Seelenpflaster, was man auch mitnehmen kann, wenn man kein autistisches Kind hat.
Voll.
Oder auch einen Partner. Also ich glaube, ich finde das so eine tolle Geste und so ein einfaches Ding eigentlich, aber man macht es so selten. Ne?
Ja.
Ja, und absolut. Das kann, glaube ich, viel bewegen. Wenn wir jetzt nochmal auch darauf hinweisen wollen, wir haben natürlich auch wieder ein Deep Dive zu dieser Folge und das ist im Prinzip ganz spannend. Es wird im Prinzip gar kein großer Fachvortrag nochmal über Autismus in allen Einzelheiten, sondern Ida hat ja von vielen Problemen gesprochen, die es auch mit sich bringt im Umfeld von autistischen Kindern zum Beispiel zu dem. Zum Beispiel eine Schulfindung oder auch einfach einen respektablen Umgang mit Therapeuten zu haben. Da hast du eine ganz tolle Gesprächspartnerin.
Ja, genau. Da werde ich mit einer Frau aus Münster sprechen, die da in einem besonderen Projekt arbeitet und mal so ein bisschen erzählt, wie eigentlich auch so Unterstützung für Familien aussehen kann, in denen autistische Kinder leben.
Also auf jeden Fall ein fetter Hörhinweis zum Deep Dive mal wieder, solltet ihr euch reinziehen. Und wie immer auch der Hinweis, wenn es euch nicht gut geht, auch nach dem Hören, dann sprecht mit jemandem, wendet euch an jemanden. Und alle Infos und Kontakte, die knallen wir euch natürlich auch wieder in die Shownotes.
Genau.
Davina hat richtig Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.